Schneeflocke besteht aus Eiskristallen. Und jedes Eiskristall besteht aus Pi mal Daumen, je nachdem, welche Temperatur ist, 10 hoch 18 Wassermolekülen. 10 hoch 18, eine Zahl mit 18 Nullen hinten dran. Jedes Eiskristall. Und eine Schneeflocke setzt sich wiederum aus verschiedenen Eiskristallen zusammen. Hier findet ihr mal eine Sammlung von Eiskristallen, die an eine Schneeflocke ergeben. Jede Schneeflocke ist einzigartig. Und so wie jede Schneeflocke einzigartig ist, bist du einzigartig. Dich gibt es nur einmal auf der Welt. Du bist etwas ganz Besonderes. Schon allein, wenn man sich die Materialdichte deines Körpers ansieht. Wenn man mal in das Universum schaut, dann gibt es unglaublich viel Nichts. Die Abstände zwischen den Himmelskörpern sind so riesig, dass man das in einer Dichte, wie wir das Wasser mit Dichte messen oder Metall mit Dichte messen oder was anderes, das kann man gar nicht ausdrücken. So gering ist die Dichte. Deine Materialdichte, so wie du jetzt hier sitzt, mit deinem Körper, mit deinem Kopf, mit deinen Beinen, mit deinen Händen, die ist so dicht, da gibt es so viele Moleküle und Atome auf einer gewissen Fläche und einem gewissen Raum, wie sonst kaum im Universum. Das ist unglaublich. Neben der Materialdichte sind die Elemente, die dich ausmachen, komplex. Es gibt relativ wenige Atome, aus denen du bestehst, Atomarten, aus denen du bestehst, aber die bilden unglaublich viele Stoffe ab. Und daraus gibt es wieder Organe, die daraus entstehen. Und ein ganzer Organismus, der im Endeffekt daraus entsteht, das ist einzigartig. Das ist höchst entwickelt, wenn man sich das Universum anguckt, wo es ganz viel Wasserstoff, Helium und was auch immer gibt. Das, was du verkörperst auf deinem Stuhl hier, ist im Universum einzigartig. Da kannst du Lichtjahre reisen, um etwas Vergleichbares zu suchen. Du wirst es kaum finden. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es dich als Person gibt, so wie du jetzt hier sitzt? Sie ist verschwindend gering. Irgendwann gab es den Punkt, du wurdest gezeugt. Deine Mutter und dein Vater hatten Sex und da trafen sich zwei Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Bevölkerungsschichten oder Familien gekommen sind. Unter 6, waren es vielleicht damals, Milliarden Menschen haben die beiden sich getroffen, haben sich gesehen. Es bestand irgendeine Anziehung zwischen den beiden, die dazu geführt hat, dass du schließlich entstanden bist. Das heißt, aus den Samenzellen deines Vaters und aus der Eizelle deiner Mutter bist du geworden. Wenn man sich jetzt aber mal überlegt, dass dein Vater pro Samenerguss 250 bis 300 Millionen Samenzellen in die Welt reingibt, du bist eine davon. Und das pro Samenerguss, ich weiß nicht, wie viel er hatte. Und deine Mutter kam mit 1 bis 2 Millionen Eizellen zur Welt. Du bist eine davon. Jetzt multiplizier das mal und rechne das mal aus, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es dich gibt oder dass es erstmal deine DNA gibt, so wie sie ist. Und mittlerweile hat man ja herausgefunden, dass die DNA nicht alles ist. Das heißt, nicht, wenn ich habe die DNA, dann wird Ole draus oder jemand anders. Es gibt noch eine Merkmalsausprägung. Das heißt, mit der gleichen DNA kann man verschiedene Merkmale ausprägen. Da wird die Forschung in den nächsten Jahren noch richtig viel rausfinden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es dich nochmal gibt, die ist gleich null. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es dich überhaupt gibt, die ist unglaublich gering. Du bist etwas unglaublich Einzigartiges. Du kannst suchen, wo du willst. Du wirst dich nicht nochmal finden. Dich gibt es nicht nochmal. So wie jede Schneeflocke einzigartig ist, bist du genauso einzigartig. Und dann sagt Gott in Jeremia 1, Vers 5 einen Satz dazu. Und der lautet: Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt, um mir allein zu dienen. Du sollst ein Prophet sein, der den Völkern meine Botschaften verkündet. Ehe du geboren wurdest, ehe du im Mutterleib gebildet wurdest, habe ich dich schon gekannt. Gott kannte dich aus den Millionen von Samenzellen, aus den Millionen von Eizellen. Hat Gott dich gekannt, hat Gott dich gesehen, so wie du bist. Und es ist kein Wunder, wenn man sich diese Bibelstelle ansieht, dass wir in uns so ein Bedürfnis tragen: Ja, ich möchte das Leben, wozu ich geschaffen bin. Weil ich geschaffen bin. Das ist so ein Hinweis darauf. Das ist so ein innenwohnender Wunsch, den wir mit uns herumtragen. Ich möchte das Leben, wofür ich da bin, was zu mir passt, wer ich bin. Heute sprechen wir über die Berufung finden. Und wenn man dieses Material, dieses Ausgangsmaterial, was ich jetzt so gehoben habe, mal ansieht, dann kann man sagen, du bist einzigartig und genauso ist deine Berufung einzigartig. Und manchmal versuchen wir einfach, Leute zu kopieren. Wir nehmen uns ein Vorbild und denken dann, so müsste ich werden. Kann das funktionieren? Eigentlich nicht. Keine Chance, weil du einzigartig bist. So wie du von Gott geschaffen worden bist, bist du einzigartig. Und so wie du von Gott geschaffen wurdest, so einzigartig, so ist auch deine Berufung einzigartig. Das ist so die erste Komponente von Berufung. Du bist Gottes Original. Das heißt, versuche nicht, eine Kopie zu leben. Versuche nicht, das Leben einer anderen Person zu leben. Versuche nicht, das zu leben, was dir gar nicht zu dir passt, wer du gar nicht bist. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als am Ende des Lebens eine austauschbare Beerdigungsrede gehalten zu bekommen. Das heißt, du bekommst sie ja wahrscheinlich nicht mehr mit. Aber alle anderen um dich herum. Und wenn die verwechselbar ist, wenn dein Name Daniel ausgetauscht werden könnte durch Kai und durch Peter und durch Paul, das Leben wäre für die Katz gewesen. Keiner von uns möchte das. Wir wollen, dass sich Leute an uns erinnern. Es will nicht jeder ein Unikat sein und besonders hervorstechen. Aber wir wollen ein Individuum sein, nicht austauschbar. Keine Nummer, kein Name, der irgendwo gestrichen wird in einem Konzept und durch einen anderen einfach ersetzt wird. Das tragen wir in uns. Ich habe hier verschiedene Gartengeräte. Das ist der zweite Punkt, weshalb ich die heute mit hier auf die Bühne gebracht habe. Also der erste Punkt von Berufung ist, deine Berufung ist einzigartig. Die gibt's kein zweites Mal. Und jetzt kommen wir zu den Gerätschaften hier vorne. Ich habe mal verschiedene aufgebaut. Das eine ist diese schöne Motor-Kehrmaschine. Mit der kann man Schnee fegen, mit der kann man Dreck fegen. Alles Mögliche, was an den Weg kommt, das macht das Ding platt und fährt weg. Die ist schön kräftig, die zieht durch. Dann gibt es hier noch einen Rasenmäher. Und jedes dieser Gartengeräte wurde für einen bestimmten Zweck erschaffen. Derjenige, der sich das ausgedacht hat, der sie konstruiert hat, der hat ja etwas im Sinn gehabt, der hat einen Plan gehabt. Für das Ding, da ging es darum, okay, Dreck muss weg oder Schnee muss weg. Und hat die entsprechend gebaut mit einem Benzinmotor vorne, einem großen Besen dran. Und der Rasenmäher auf einem Rasen, den Rasen kriegst du damit weg. Aber du kannst ihn nicht schneiden. Mit dem Gerät kannst du durch den Schnee fahren, wie du willst. Da passiert nicht viel. Da wird alles auf, keine Ahnung, 35 mm gekürzt, aber der liegt dann irgendwo. Vielleicht ist er dichter hinterher, keine Ahnung. Und wenn du eine große Fläche an Rasen hast, bist du mit einem Rasentrimmer fehl am Platz. Das heißt, du kannst es zwar machen, aber es macht nicht so viel Sinn. Dagegen an kleinen Ecken, wenn du um eine Hecke herumarbeiten musst oder um einen Zaun oder an einer Mauer entlang, kommst du mit dem Gerät nicht weit. Da musst du zum Rasentrimmer greifen. Das heißt, die Frage nach dem Wozu ist das Besondere. Und so ist es auch bei deiner Berufung. So wie Jesus diese Geräte für einen bestimmten Zweck geschaffen wurde, wurdest du genauso für einen bestimmten Zweck geschaffen. Das Wozu ist entscheidend. Und dann habe ich noch so was Kleines Süßes mitgebracht. Und zwar hier so eine ganz niedliche Schere. Ich liebe diese Teile. Wenn alles versagt, mit denen kommst du durch, mit denen kommst du weiter. Da kannst du auch um kleine Sträuche herumschneiden, wo du Angst hast, dass du mit dem Ding gleich das ganze Ding platt machst. Und dann gibt es noch was anderes, was nichts Zerstörerisches ist. Ich gebe ja zu, das ist ein bisschen einseitig hier, alles macht kaputt. Das hier macht nicht kaputt. Das ist ein sogenannter Viereckregner. Mit denen kann man wunderschönen Rasen bewässern. Und man kann die Breite einstellen, wie breit er springt. Da gibt es so einen schönen Versteller. Und dann gibt es noch einen anderen Versteller, wo man die Wurfweite bestimmen kann. Wunderbar. Damit kann man beregnen. Ein tolles Gartengerät. Und das wurde für den Zweck geschaffen, damit das Wasser dort ankommt, wo es hin soll. Mit der Intensität, die für die Pflanzen, die dort wachsen, richtig ist. Und so wie diese Gartengeräte einen Einsatzzweck haben, so ist es auch mit Berufungen. Sie sind individuell. Du kannst das nicht austauschen. Du kannst das versuchen. Aber es funktioniert nicht. Das heißt, deine Berufung, die ist genauso wenig austauschbar, wie ich einen Rasensprinkler mit einer Kehrmaschine tauschen kann. Das passt nicht, das funktioniert nicht. Und dennoch gibt es in der Beziehung zu Gott etwas, was bei diesen ganzen Geräten nicht funktioniert. Ich gebe ja zu, manche von den Geräten, die mag ich mehr als andere. Aber es ist so eine technische Beziehung, muss man ja dazu sagen. Wenn hier noch eine Kettensäge wäre, dann würden die Emotionen höher sein. Wenn noch eine Spaltaxt hier wäre, würden die Emotionen auch noch höher sein. Andere, die sind einfach nur so, muss man halt machen. Ich meine, das Teil ist schön, aber wer liebt das? Wer schreibt ein Gedicht für so ein Teil? Wer schreibt einen Brief daran? Wer erinnert sich daran, irgendwann, wenn er im Urlaub ist? Höchstens, wenn man Unkraut sieht, aber nicht so in den schönen Momenten, wo man sagt, ach, ich liebe das, das Leben ist schön. Da denke ich nicht an Rasenschere, Heckenschneide oder irgendwas. Da denke ich nicht daran. Aber das Besondere ist bei Berufung. Berufung ist nicht nur wie ein Gartengerät für einen Zweck, sondern bei Berufung geht es um eine Beziehung. Und das hat Berufung jedem Ding, was hier steht, voraus. Gott setzt sich nicht als Heckenschere ein, sondern Gott ist an einer Beziehung interessiert. Berufung ist Beziehung. Deshalb auch diese ganz persönliche Ansprache, die Gott hier an den Propheten Jeremia richtet. Ich habe dich schon gekannt. Gott hat dem Propheten nicht einfach gesagt, so, du bist jetzt mein Prophet für den und den Zweck, hier ist der Auftrag, deine JD, Job Description, Arbeitsplatzbeschreibung, jetzt geht's los. Sondern sagt er, hey, ich habe dich gekannt, ich sehe dich, ich weiß, wer du bist. Das heißt, wenn wir uns Berufung nähern, müssen wir wegkommen, in Aufgabenbeschreibungen zu denken. Oder was ist der Job, den ich machen soll? Was soll ich tun? Bei Berufung geht es in erster Linie um Beziehung. Das ist der erste Teil von Berufung. Wenn du den überspringst, landest du im Burnout, weil du nur machst, machst und machst und die Beziehung total überspringst. Das Erste, woran Gott interessiert ist, ist Beziehung. Er liebt dich, er hat dich geschaffen und er möchte mit dir Kontakt haben. Er möchte mit dir in Verbindung sein. Das ist so die zweite Komponente nach der ersten. Berufung ist einzigartig, heißt die zweite Komponente. Berufung ist Beziehung. Und genauso die nächsten Bibelstellen. Ich habe noch zwei weitere Bibelstellen aufgeführt, die genau das verdeutlichen. Die nächsten beiden Bibelstellen, jetzt daneben und unten drunter, als Jesus die Jünger, seine ersten Jünger beruft in Matthäus 4, Vers 19, sagt er, kommt, folgt mir, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Häufig lesen wir ganz schnell am Ende diesen Teil, was zu tun ist, Menschenfischer sein sollten, Petrus, Johannes und so weiter. Aber der erste Teil ihrer Berufung war, kommt, folgt mir. Das ist der erste Teil der Berufung. Das heißt, wenn du Berufung suchst und wenn du überlegst, hey, was ist das, was Gott für mich hat? Hier ist Schritt 1. Komm, folge mir, folge Jesus. Gott ist nicht jemand, der dir einen Brief vom Himmel schickt mit einer Aufgabe, die du tun sollst. Er ist erstmal an dir selbst als Person interessiert. Und dann kein Wunder, dass Jesus es so sagt in Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Gott will lebendige Menschen, keine Gartengeräte haben. Gott will lebendige Menschen, er will Beziehung haben und keine Handwerkszeuge. Du findest deine Berufung in der Beziehung zu Gott und durch die Beziehung zu Gott. Aber losgelöst von der Beziehung zu Gott findest du sie nicht. Du hast vielleicht diese innere Stimme, wo du merkst, hey, ich möchte mein Leben für etwas Gutes, für etwas Sinnvolles gebrauchen. Ich möchte nicht einfach nur in den Tag hineinleben, möchte nicht einfach nur für meine 80 Jahre leben oder mehr oder weniger, sondern ich möchte, es soll mehr Sinn haben, es soll eine größere Bedeutung haben. Und das ist gar nicht mal so im Sinn von, ja, größere Reichweite, mehr Macht, mehr Einfluss, mehr Geld, sondern einfach, ich will Spuren hinterlassen mit meinem Leben. Das ist dieser Hinweis, dass Gott dich geschaffen hat, dass da etwas in dir ist, so ein Gott-Gen, dem du nur auf die Spur kommst, wenn du dich Gott zuwendest. Die Beziehung zu Gott steht am Anfang jeder Berufung. Und ohne Beziehung wird die Berufung schnell hohl, wird die Berufung schnell trocken, wird das wie so eine Konservendose, die man aufmacht und irgendwann leer ist. Und es ist ein Irrtum zu glauben, wenn ich heute meinen Job verlasse und irgendetwas Frommes mache, irgendjemanden kopiere, dann passt der Laden. Dann ist plötzlich, tue ich plötzlich etwas Nachhaltiges und dann ist mein Herz erfüllt. Deine frommen Taten, das Gutgemeinte, das kann dich genauso leer lassen wie irgendetwas anderes, wenn es ohne die Beziehung zu Gott gelebt wird. Wenn man anfängt, Jesus nachzufolgen, wenn man sagt, Jesus, ich sehe das und ich möchte diese Beziehung haben, ich möchte in die Beziehung eintreten, ich möchte mein Leben dir geben, dann ändert sich der Blick auf die Lebensplanung. Das heißt, deine Entscheidungen, die du triffst, die bedenkst du ausführlicher. Du siehst, dass es eine größere Reichweite hat und es kommt eine neue Komponente ins Spiel. Es geht nicht nur rein um das Vorwärtskommen und darum, was das Beste für mich oder vielleicht für mein Umfeld ist, meine Karriere, meine Familie, mein Wohlbefinden, meine Work-Life-Balance. Zu den Fragen, die du heranziehst, kommt immer ganz entscheidend dann die Frage, was würde denn Jesus sagen? Was würde denn Jesus tun? Was ist denn in seinem Sinn, was ich tun soll? Was ist das, was ihm wichtig ist? Und Berufung ist nicht, dass Gott dir die Karriere gibt, wo du endlich zum Zug kommst, wo du endlich das, was du immer tun wolltest, verwirklichen kannst. Sondern Berufung hat als erstes die Komponente Beziehung zu Gott. Und es geht um Gottes Anliegen, um seine Sache. Und aus dieser Beziehung heraus kommt alles Tun. Deine persönliche Beziehung zu Jesus, das ist die Grundlage für alles Tun, das Erste. Und du wirst in deiner Berufung nur so wirksam sein, wie nah du in deiner Beziehung zu Jesus bist. Du wirst in deiner Berufung nur so wirksam sein, wie nah du in deiner Beziehung zu Jesus bist. Was ist denn Berufung? Wie kann man Berufung sich weiter nähern? Es gibt so verschiedene Schema, die man da verwenden kann. Und ich habe mal eins von diesen verschiedenen Schemata hier aufgezeichnet. Das ist so ein Dreieck, wie so eine Pyramide mit verschiedenen Ebenen. Und der Punkt ist, Berufung ist so eine Entdeckungsreise. Die ist nicht bam da, sondern man kann sich ihr nähern. Und ich versuche das einfach mal so aufzuzeigen. Man kann das auch in konzentrischen Kreisen machen, so von außen nach innen. Aber das ist jetzt mal eine Möglichkeit. Und zwar gibt es ganz unten so die Basis von Beziehung. Kann man das überhaupt lesen? Ansonsten lese ich es euch vor. Und zwar, jeder Mensch hat in der Schöpfungsgeschichte von Gott diesen sogenannten Kulturauftrag bekommen. Jedem Mensch ist gesagt worden, die Schöpfung zu bebauen, zu bewahren, zu gebrauchen. Das gilt ganz universell, das gilt jedem Menschen. Du als Ebenbild Gottes bist dafür bestimmt. Das ist dein Auftrag, das ist dein Wozu. Und genauso Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. So fasst Jesus, als er auf der Erde gelebt hat, das Alte Testament, die Gebote zusammen. Liebe Gott, den Herrn, deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist so die absolute Basis. Da braucht man gar nicht fragen, wo das anfängt. Hier an dieser Stelle fängt es an. Und dann geht es einen Schritt weiter. Sozusagen der nächste Schritt bei Berufung. Das ist so die allgemeine Berufung, wenn du Jesus nachfolgst, die allen Jesus-Nachfolgern gleich gilt. Und das ist erstmal Jesus nachfolgen, ihm ähnlicher werden, zu fragen, was tust du, was soll ich tun, was ist mein Auftrag? Ich habe verschiedene Bibelstellen mit angeführt, die könnt ihr gerne nachschlagen. Auszugsweise werde ich einige davon auch mitlesen. Zum Beispiel Römer 8, Vers 29, die erste Stelle, die ich hier herangezogen habe. Römer 8, Vers 29 lautet: Denn sie, die er im Voraus erwählt hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, in Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden. Wir sind dazu bestimmt, in Wesen und in Gestalt dem Sohn Gottes gleich zu werden. Das heißt, ein Teil deiner Berufung ist, Jesus ähnlich zu werden. Das geschieht von innen heraus. Das geschieht durch die Nähe zu Gott. Das geschieht durch die Beziehung zu Gott. Das geschieht durch dieses Bleiben am Weinstock. Dadurch wirst du umgestaltet. Wenn du an Jesus dranbleibst, wirst du mehr wie Jesus. Das ist Teil deiner Berufung. Und ein weiterer Teil deiner Berufung ist, Menschen zu Jesus Nachfolgern zu machen. Das ist eine ganz allgemeine Berufung, die Gott jedem seiner Nachfolger gegeben hat. Der sogenannte Missionsauftrag in Matthäus 28, Vers 18 bis 20, wo es darum geht, macht alle Nationen zu Jüngern, führt Menschen zu Jesus, lehrt sie ihnen das zu bewahren, was ich ihnen geboten habe. Und dann kommt der dritte Schritt. Und das ist die persönliche Berufung. Was ist das, was Gott dir persönlich, und jetzt kommt dieser Bereich einzigartig mit rein, aufs Herz legt, ins Leben legt, vor die Füße legt. Was ist das? Und dort, das kann man so aufteilen, wenn man sich diesem Teil der Berufung nähert, da kann man sagen, das wird geprägt von verschiedenen Komponenten, diese persönliche Berufung. Manchmal ist es so, dass wir ganz schnell bei Schritt 3 landen. Und heute ist die Tendenz eher so, dass ich mir die persönliche Berufung sehr gerne angucke und da überlege, was könnte das sein, was könnte das sein, was könnte das sein? Was ist das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat? Was ist das, wo er mich gebrauchen möchte? Früher war es eher so, dass das gar nicht so super wichtig gewesen ist. Vor 50, 60 Jahren hat man nicht so besonders nach dieser persönlichen Berufung gefragt. Da waren viele Sachen auch im Leben einfach vorgegeben. Dein Beruf war zum Teil vorgegeben für manche Leute. Dein Leben, wie es sich weiterentwickelt, war vorgegeben. Ob du Mann oder Frau bist, verschiedene Sachen waren einfach vorgegeben. Und dann hat man sich auf dieses dritte, das obere Dreieck, gar nicht so sehr fokussiert, sondern die ersten beiden, die waren interessanter. Heute habe ich das Gefühl, manchmal fallen wir da auf der anderen Seite vom Pferd, lassen die ersten beiden Sachen außen vor, so als würde es sie gar nicht geben und gucken eher darauf, ja, wo kann ich denn Jesus dienen, wo kann ich denn das machen, was ist das, was du Gott mir gibst, was ist das Besondere, was du für mich hast. Und das ist so eine Falle bei Berufung, in die wir leicht tappen können, weil es dann nämlich nur noch darum geht, was ist das Besondere für mich? Was ist das, wo du mich gebrauchen kannst? Ansonsten geht da ja gar nichts. Ich habe ja gar nichts zu tun, es sei denn, du gibst mir diesen einen besonderen Auftrag, der nur mir gilt. Stopp. Es gibt ganz viele Bereiche, die gelten jedem Menschen, jedem Christen, die ersten beiden. Und dann kommst du zu dieser persönlichen Berufung. Und diese persönliche Berufung, die ist geprägt wiederum von verschiedenen Bereichen in deinem Leben. Die habe ich jetzt mal als so drei Kreise dargestellt. Das ist einerseits deine Vergangenheit, deine Prägung, wo du herkommst, wie du bist. Die spielt mit rein in die Berufung, in das, was Gott für dich hat. Dann deine Leidenschaft, deine Werte. Das sind die Sachen, worüber du dich aufregst, wo dir die Hutschnur reißt, wo du explodieren könntest. Da sieht man, was sind deine Leidenschaften, was sind deine Werte. Oder auch für die du dich einsetzt, wo du sagst, so muss das Leben laufen. Und der dritte Bereich, das sind deine Begabungen, deine Geistesgaben. Und da, wo die drei Punkte sich treffen, da suchen viele so ihre Berufung. Und manchmal misstraut man Gott in Berufung, sodass man sagt, hey, es könnte sein, dass Gott irgendeinen Auftrag für mich hat, der mir überhaupt nicht liegt. Was so völlig aus der Welt ist, wo er mich einfach nur auf dem linken Fuß erwischen will und sehen will, wie ich reagiere. Ob ich wirklich ihm ernsthaft nachfolge und zu allem Ja sage. So eine Art Charaktertest. So ist Gott nicht. Ich sage nicht, dass Gott das nicht macht, aber so ist Gott nicht. Römer 8, Vers 28 sagte, dass alle Dinge zum Guten mitwirken, zum Besten mitwirken. Bei diesem dritten Bereich, da gibt es tolle Werkzeuge. Wer Route 2 mitmacht, der lernt dort ein Werkzeug kennen, wie man sich dem Ganzen nähern kann. Navica, das ist ein Persönlichkeitstest und ein Test, der dir hilft, deiner Berufung auf die Spur zu kommen. Aufgepasst, das ist aber nicht alles. Manchmal sagst du, ja, wusste ich schon immer. Oder manchmal sagst du, okay, das ist eine neue Nuance, eine neue Komponente. Und trotzdem entbindet das sich nicht von den ersten beiden Bereichen hier. Ich möchte mal so ein bisschen gegenüberstellen und das jetzt erstmal zurücklassen. Wer weiter einsteigen will, Route 2 gibt da mehr Aufschluss und genauso der Navigatest. Ich möchte aber noch ein bisschen weitergehen in der Predigt heute. Nehme ich auf folgenden Punkt hin. Was ist Berufung und was ist Berufung nicht? Ich habe versucht, mal so eine Gegenüberstellung zu machen, um so ein paar Irrtümer auszuräumen. Da kommt gleich eine Folie, die das aufgreift. Berufung heißt nicht, dein Leben läuft wie geschmiert. Berufung heißt, du bist in gewisser Weise angekommen. Berufung heißt nicht, dass alles in deinem Leben plötzlich läuft. Ich glaube, die Vorstellung hat kaum jemand. Und Berufung heißt auch nicht, dass Gott dir alle Hindernisse aus dem Weg räumt und dass alles einfach easy going ist. Berufung heißt auch nicht, dass es leicht ist, dein Leben. Und Berufung heißt auch nicht, dass du Gottes Nähe besitzt und dass du per se, weil du in deiner Berufung lebst, jetzt ganz nah automatisch an Gott dran bist. Dass du ein leichtes Leben hast, dass du Entspannung hast. Berufung heißt aber, dass du angekommen bist, dass du den Eindruck hast, yo, hier wo ich bin, das was ich tue, das ist richtig. Ich habe den Eindruck, das ist das, wozu Gott mich berufen hat. Das ist das, wo er mich hineingeführt hat. Gott räumt die Hindernisse nicht aus dem Weg. Aber die Bibel sagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Der Satz, der ist schön tröstlich. Aber er beinhaltet auch, dass Mauern da sind in deinem Leben. Vielleicht fährst du gegen eine Mauer im ersten Moment und merkst dann, Moment, Mist, Hindernisse. Und dass Gott die Mauer nicht aus dem Weg räumt. Aber gleichzeitig gilt die Zusage, mit Gott kannst du über Mauern springen. Er wird dir helfen, Hindernisse zu überwinden. Aber wiederum die Komponente Beziehung. Mit Gott kann ich über Mauern springen. Nicht Gott sagte, du kannst über Mauern springen, sondern das Zeugnis der Bibel ist, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und Berufung heißt, du musst die Nähe Gottes weiter suchen. Das heißt nicht, wenn du das Gefühl hast, hey, ich lebe jetzt in meiner Berufung, dass du dich nicht innerlich von Gott entfernen kannst. Das kann sehr leicht gehen, weil du den Eindruck hast, jo, jetzt bin ich in der Mitte meiner Berufung. Und häufig ist es so, solange du suchst und betest, Jesus, was ist mein Weg, wenn du vor Lebensentscheidungen triffst? Ist das mein Studiengang? Ist das mein Partner? Ist das und so weiter? Da suchst du Gott ganz stark und versuchst, diese Fragen mit Gott zu klären. Wenn die Antwort da ist und wenn du die Entscheidung getroffen hast, tendieren wir Menschen oft dazu zu sagen, okay, die Intensität nimmt dann irgendwie ab an der Stelle. Und die Nähe zu Gott muss, selbst wenn du in deiner Berufung drin lebst, immer wieder neu gesucht und aufgebaut werden. Die Tatsache, dass ich Pastor bin, heißt nicht, dass ich die Nähe zu Gott gepachtet habe, sondern es ist meine Aufgabe, die Nähe zu Gott immer wieder zu suchen, an Gott dran zu bleiben, genauso wie jeder andere an Gott dran bleibt. Aber bei der Beziehung ist das Besondere, bei der Berufung ist das Besondere, dass wozu ich lebe, das ist geklärt. Ich habe den Eindruck, ich weiß, wofür ich lebe. Es sind nicht alle Fragen geklärt, aber ich habe im Großen und Ganzen den Eindruck, ich weiß, wofür ich lebe und wofür ich kämpfe. Und dieses Wissen, das brauchst du auch, weil Berufung nicht immer leicht ist, weil Berufung nicht immer heißt, es funktioniert alles, es läuft alles glatt. Manchmal musst du Hindernisse überwinden, manchmal musst du dich selbst überwinden. Und Berufung, das ist wahrscheinlich der schwerste Bereich dabei. Berufung heißt, dir selbst zu begegnen, nämlich den Schattenseiten deines Lebens. Die Seiten, an die du am liebsten gar nicht ran möchtest. Was so die Seiten sind, die du vor anderen verbirgst. Und ich kann dir versprechen, Gott will an diese Seiten ran. Nicht, weil er sie bloßstellen will vor anderen, sondern weil er dich heil machen möchte. Weil er merkt, hey, wenn du mit diesen Schattengestalten hinter dir herumläufst, das hilft dir nicht. Da kommst du nicht weiter. Da tust du dir selbst keinen Gefallen. Und er will genau an diese Schattenseiten ran. Das heißt, die Berufung zu leben, Berufung zu finden, ist auch immer ein Teil, Gott will an deine Schattenseiten ran. Gott will an die Seiten ran, die du niemandem zeigen möchtest. Gott will an die Sachen ran, die du verbirgst, die du vor anderen verheimlichen möchtest. An deine Defizite, was deinen Charakter betrifft. An die Sachen, wo du immer wieder aneckst bei anderen Menschen. An deine Ängste. Stellt euch mal Folgendes vor. Ich bin in einer Gemeinde groß geworden, wo die sehr anders ist als unsere Gemeinde. Wir als Gemeinde, wir gehen nach vorn, wir preschen nach vorn, wir wollen Dinge gestalten, wir beten Gott offensiv an, wir wollen offensiv leben. Wir haben gesagt, wir wollen leidenschaftlich Jesus nachfolgen, furchtlos die Welt verändern. Da war mal in meiner Gemeinde, wo ich herkomme, wo ich aufgewachsen bin, sehr verhalten. Es gab dort keine ausgesprochene Leitung. Das heißt, es gab so einen Kreis von, in der Regel waren es Männer, die den Ton angegeben haben. Aber keiner wusste so richtig, wer gehört dazu, wie kommt man da rein. Das heißt, die Leitungstransparenz, die war an der Stelle nicht geklärt. Folglich könnte ich mit der Angst aufgewachsen sein, hey, wenn Leitung klar ist, das ist angsteinflößend. Wenn ich das mittrage in meine jetzige Gemeinde, dann wird das problematisch. Das heißt, wenn ich nicht an meinen Schattenseiten arbeite, und das musste ich tun, kann ich nicht in meiner Berufung leben. Ich versuche euch das mal noch ein bisschen aufzudröseln. An meinem Beispiel. Ich musste bei mir viele Schattenseiten überwinden. Zum Beispiel, was eine Leitungsfrage betrifft. Ich hatte nie das Idealbild, eine Gemeinde muss von einer Gemeindeleitung und Pastor geleitet werden. Der Heilige Geist leitet die Gemeinde, Gott leitet die Gemeinde. Und gleichzeitig könnte man dann auf der falschen Seite vom Pferd fallen. Es gibt immer so die Balance, wir versuchen in unserer Gemeinde so die Balance zu halten. Und dann gibt es so zwei Seiten, von der man vom Pferd fallen kann. Die eine Seite ist Leitungsdefizit. Das heißt, man leitet gar nicht und überlässt alles dem Selbstlauf. Das andere Defizit wäre, man reißt alle Leitungen an sich als Gemeindeleitung und versucht, alle Sachen so gut wie möglich zu kontrollieren und jegliche Initiative gleich im Keim zu ersticken, damit ja nichts rauskommt, was man nicht vorher auf dem Radar hat. Ihr könnt euch vorstellen, wo beide Seiten hinführen. Und wenn du von der einen Seite geprägt bist, dann hast du Angst, auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Wenn du aber dann Verantwortung hast und oben sitzt auf dem Pferd, dann musst du die Balance halten. Und wenn du den Eindruck hast, das will ich überhaupt nicht, was machst du dann? Du lehnst dich automatisch hier rüber. Du hast aber keine Balance. Das heißt, wenn du mit deiner Vergangenheit nicht aufgeräumt hast, wenn dich Dinge aus deiner Vergangenheit immer noch prägen, wundern sich alle, warum du so auf dem Pferd sitzt. Und vielleicht wunderst du dich selbst, warum reagiere ich so? Warum reagiere ich allergisch, wenn jemand Initiative ergreift oder wenn jemand keine Initiative ergreift? Warum ist das so? Geh dir mal selbst auf die Spur. Das kann in der Familie sein, das kann im Job genauso sein. Ich habe nur das Beispiel genommen, weil es mich betrifft. Warum sitzt du schief auf dem Pferd? Und das ist ein Indiz dafür, dass eben Versöhnung nicht geschehen ist. Vielleicht merkst du, dass du mit deinem Charakter an verschiedenen Punkten immer wieder aneckst. Egal, wo du hinkommst, du nimmst dich selber mit und eckst an verschiedenen Punkten immer wieder an derselben Stelle an. Das ist ein Hinweis, dort mal nachzugucken. Was ist los? Brauche ich hier Hilfe? Gibt es hier Dinge, die mir einfach Angst machen, die mich bedrohen und entsprechend reagiere ich plötzlich wie aufgestochen? Und alle um mich herum wundern sich, aber meine Reaktion ist für mich sowas von logisch, sowas von erklärbar und ich wundere mich, warum wundern sich alle anderen? Wenn du solche Schranken bei dir wahrnimmst, wird es Zeit ranzugehen. Denn Gott möchte in deiner Berufung mit dir heil werden. Er möchte weiterkommen mit dir. Und er möchte nicht, dass du so reagieren musst. Für dich ist das sowas von logisch. Und für mich ist das sowas von logisch, wenn ich schief auf dem Pferd sitzen würde, weil ich ja alles kenne. Ich kenne meine Prägung, ich kenne Gefahren, ich kenne die Gefahren. Also muss ich ja so sitzen. Das mag für mich logisch sein, das mag für dich total logisch sein. Aber Gottes Ziel ist nicht, dass du so auf dem Pferd sitzen bleiben musst. Gottes Ziel ist, dass du gelassen sitzen kannst. Dass du die eine Seite kennst, die andere Seite kennst und dich entspannt gerade hinsetzt. Ein Beispiel. Jugendliche in unserer Gemeinde, ist schon nicht in der Gemeinde, in der Gemeinde Leipzig, wo ich vorher gewesen bin, haben einen Lobpreisgottesdienst geplant. Und so, die waren so rebellisch auf der Spur. Haben gesagt, ja, wir machen das alles anders, als wir es in der Gemeinde kennen. Komme ich da hin? Lobpreisgottesdienst sieht genauso aus wie bei unserem Gottesdienst. Und ich frage mich, Moment, was ist denn anders hier? Und das ist so, wenn du genau weißt, was du nicht willst, weißt du genauso wenig, was du willst. Wir sehen das, wenn eine Opposition, wenn jemand jahrelang in der Opposition ist und dann plötzlich in die Regierung kommt und jahrelang wusste er alles besser und kommt dann in die Regierung, wo er eigentlich alles umsetzen könnte, und dann ist plötzlich ein Vakuum da, da ist plötzlich ein Nichts da. Das heißt, vielleicht weißt du, wogegen du bist, aber du weißt nicht, wofür du stehst. Und an der Stelle begegnest du dir selbst und du musst heil werden. Lass Gott an dich ran, lass Gott dich heil machen, damit du nicht mehr das leben musst, was du nicht leben willst. Manche Leute leben ihr ganzes Leben in der Negation. Das heißt, sie definieren sich über das, was sie nicht leben wollen. Vielleicht willst du nie so sein wie deine Eltern. Und was machst du? Du lebst genau das Gegenteil von deinen Eltern. Wovon bist du also geprägt? Von deinen Eltern. Das, was du eigentlich nie wolltest. Und vielleicht hast du es nicht durchschaut. Okay, Gott will dir helfen, dass du durchschauen. Er will, dass du rauskommst. Vielleicht merkt das dein Partner oder deine Partnerin und denkst, das ist ja seltsam. Vielleicht hast du Macken, die du dir angeeignet hast, wo sich alle wundern, aber für dich ist das sowas von logisch, weil ich genauso nicht sein will oder genauso sein will, weil ich das Gegenteil immer als negativ erlebt habe. Das heißt, lass dir von Gott die Augen öffnen an der Stelle. Denn für deine Berufung ist das hinderlich. Du kannst nicht Rodeo reiten, wenn du die ganze Zeit so hängst. Und Gott will aber, dass du dort vorankommst. Er will dich heil machen, er will, dass du entspannt auf dem Pferd sitzen kannst und dass du solche Stolpersteine in deinem Leben ausräumen kannst. Welche Hindernisse haben wir zu kämpfen, wenn es darum geht, Beziehungen zu leben? Ich habe sie versucht mal aufzuführen. Und zwar ist es so eine Lethargie. So, ja, ich lebe halt mein Leben. Gott wird mehr für dich. Er hat mehr für dich, als ich lebe mein Leben, fahre mir 1, 2, 3, 4 Mal im Urlaub, fahre das und das Auto, habe den und den Job, habe das und das Einkommen. Gott hat mehr für dich. Und wenn du ehrlich bist, wirst du merken, in mir ist da auch mehr. Mein Leben lebt für mehr als das, was mir in den Medien als lebenswertes Leben vorsuggeriert wird. Ich wünsche mir mehr von meinem Leben. Ich möchte nicht einfach nur den Durchschnitt leben, ein gesellschaftlich akzeptables Leben leben. Da ist mehr drin. Manchmal muss das erst entdeckt werden. Manchmal musst du da erstmal ein paar Schichten entfernen, weil du dich so daran gewöhnt hast, dass die Vorstellungen von anderen zu leben, dass du das gar nicht merkst. Vielleicht lebst du mit deinem Leben die Vorstellung von deiner Mutter, was deine Mutter immer sich als idealen Mann vorgestellt hat. Und du als Sohn setzt genau das intuitiv um. Ich meine, sie hatte 18 Jahre oder wie auch immer Zeit, dich zu prägen, so wie du bist. Vielleicht bist du in gewisser Weise Partnerersatz geworden, weil dein Vater abwesend war. Und vielleicht hat sie dann dir geholfen, so zu werden, wie sie es immer vermisst hatte an einem Ehemann. Und jetzt wunderst du dich, warum bin ich, wie ich bin? Und du lebst gar nicht dein Leben und deine Berufung, sondern das Idealbild deiner Mutter. Wobei ich nicht immer sage, dass das Idealbild einer Mutter schlecht ist. Aufgemerkt, ne? Mütter machen einen super Job und Mütter braucht es, sonst hätten wir keine gut erzogenen und gut geratenen Kinder und vor allen Dingen Söhne. Aber es kann sein, dass du das Leben eines anderen lebst. Lebst du dein Leben? Lebst du das Leben, was Gott für dich hat? Oder lebst du die Vorstellung, in die du reingerutscht bist? Lebst du die Vorstellung, die man dir aufgezwungen hat, ob du es wolltest oder nicht? Lebst du deine Berufung, das, was Gott für dich hat? Es kann auch sein, dass du Angst hast vor Gottes Reden. Ey, Gott könnte mir hier einen reindrücken. Ich frage lieber gar nicht. Ich öffne mich gar nicht erst für die Berufung. Vielleicht hat er etwas mit mir vor, was nicht schön ist, was ich mir nie gewünscht habe. Vielleicht schickt er mich nach Afrika oder nach Indien oder irgendwo hin. Die Angst ist unbegründet. Die Angst ist, ja, Gott kann dich nach Afrika schicken. Ja, Gott kann dich nach Indien schicken. Ja, 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 ja zu allem. Aber Gott wird dir an der Stelle keins reintreten. Wenn er dich beruft, dann wird er dich befähigen. Und wenn er dich beruft, dann schenkt er dein inneres Wollen. Nicht indem er dich manipuliert, nicht indem er dich mundtot macht, sondern da hat er in dir schon etwas angelegt dafür. Denn wenn er dich kennt aus den 250 Millionen Samenzellen deines Vaters, dann weiß er auch, was dir liegt und was dir nicht liegt. Und er wird nicht genau das für dich raussuchen, was für die drei anderen Samenzellen das Ding gewesen wäre, sondern er wird das für dich haben, was dein Ding ist, was dir liegt, was er für dich vorgesehen hat. Vielleicht sagst du, ich höre Gott nicht. Ich weiß nicht, wie er redet. Willkommen im Club. Das ist ein lebenslanger Prozess, Gottes Stimme zu hören. Es gibt eine richtig schöne Bibelstelle in 1. Samuel 3, wo ein junger Mann, der noch nicht sehr alt ist, es lernt, Gottes Stimme zu hören. Er liegt nachts im Bett und hört eine Stimme, Samuel. Und er steht auf und wendet sich an seinen Mentor, der wahrscheinlich im Nebenzimmer liegt, Eli, dem Priester. Samuel war ein gottgeweihter Mann, ist im Tempel aufgewachsen. Und er geht zu Eli und sagt, ja, du hast mich gerufen? Und Eli antwortet ihm, nein, leg dich wieder hin, ich habe dich nicht gerufen. Nochmal, Samuel legt sich wieder hin und hört wieder seinen Namen, Samuel. Und er steht auf, einzige mögliche Erklärung ist ja, daneben ist Eli, das ist der Einzige, der im Tempel übernachtet. Es gibt keinen anderen, also gehe ich zu ihm und sage, ja, was willst du? Eli sagt, ich habe dich nicht gerufen, leg dich wieder hin. Beim dritten Mal sagt Eli, vielleicht dämmert es ihm als erfahrenen Mentor, als weisen Mann, vielleicht hat wirklich jemand seinen Namen gerufen. Und er weiß noch nicht, wer ihn gerufen hat. Also schickt er Samuel zurück und sagt ihm, gib dir mit auf den Weg, wenn du das nächste Mal bei deinem Namen gerufen wirst, dann antworte, ja Herr, hier bin ich. Samuel legt sich wieder hin, hört seinen Namen wieder und antwortet, ja Herr, hier bin ich. Was daran deutlich wird an dieser Begebenheit ist, die Stimme Gottes scheint der menschlichen Stimme zum Verwechseln ähnlich zu sein. Ich würde nicht sagen, dass Gott ausschließlich so redet. Aber wenn du Gott nicht gehört hast, vielleicht ist Gott irgendwo in dem Stimmengewirr in deinem Kopf. Vielleicht hörst du ganz viele Stimmen in deinem Kopf und du hast die Stimme Gottes und was er sagt, nur noch nicht herausgehört aus den verschiedenen Stimmen. Vielleicht wartest du auf einen Brief vom Himmel und hast schon das Tape im Ohr, also die Aufnahme, die Worte. Vielleicht wartest du auf einen Brief vom Himmel und hast aber schon die Worte im Ohr, in deinem Kopf. Und vielleicht redet Gott in dein Herz und du hast seine Stimme noch nie so hast du noch nicht so an seine Stimme gewöhnt, dass du es unterscheiden kannst von den eigenen Wünschen, von Idealvorstellungen, vielleicht von der Stimme von deinen Eltern, Mentoren, Chef oder wer auch immer. Lerne es, die Stimme herauszuhören, bewusst wahrzunehmen, zu unterscheiden. Moment, was sind jetzt einfach nur meine Wünsche, meine Lieblingsvorstellung, meine Lieblingsfarbe oder was ist das, was Gott mir jetzt aufs Herz legt? Darum geht es, wenn wir sagen, hey, es braucht diese Hindernisse, die überwunden werden müssen, um die Berufung zu leben. Oder ganz populär, ich kann das nicht. Wenn du das sagst, dann bist du in bester Gesellschaft mit den besten Leuten in der Bibel. Die, wovon wir sagen, das sind die absoluten Glaubenshelden der Bibel. Was hat Mose am Anfang gesagt? Ich kann nicht reden. Tut mir leid, such dir bitte einen anderen. Das hat Mose gesagt, der ein Volk von 600.000 Männern plus Frauen und Kindern durch die Wüste geführt hat, der permanent angegangen worden ist im Sinne von, was machst du hier für einen Quatsch mit uns? Warum führst du uns in die Wüste? Uns ging es als Sklaven so gut, wir hatten Fleisch gehabt ohne Ende. Was machst du? Und er sagt von vornherein, ich kann nicht reden, ich kann das nicht. Und Gott hat ihm aber die Begabung geschenkt, dass er reden kann. Ja, er hat ihm Leute an die Seite gestellt. Aber ich glaube nicht, dass er wirklich auf den Mund gefallen ist. Denn das geht nicht lange gut, wenn er immer nur andere als Sprachrohre verwendet. Ich glaube, dass Gott etwas in ihm gesehen hat, was er selbst noch nie entdeckt hat. Dass Gott etwas in ihm wahrgenommen hat, was er selbst erst so nach und nach entblößen musste und was in der Hitze des Gefechtes vielleicht rauskommt, wo er sich nie getraut hatte, den Mund aufzumachen. Und jetzt merkt er, Moment, wenn die Leidenschaft am richtigen Fleck ist, wenn ich genau in dem drin bin, wo Gott mich haben will, dann fließen die Worte, dann geht mein Herz auf und Leute merken plötzlich, der hat Worte Gottes. Wie sonst sollte Mose die 10 Gebote dem Volk vermitteln, die er von Gott bekommen hat? Ich glaube, Gott hat sie nicht auf Stein geschrieben, weil Mose keinen Mund hatte zum Reden. Er musste sie ihm beibringen und er musste Streitfälle schlichten. Das heißt, wenn du den Eindruck hast, ich kann das nicht, das scheint mir zu groß zu sein, da scheint dann wohl was dran zu sein. Dann nimm das mal ernst. Wenn du den Eindruck hast, hey, Gott fordert mich zu irgendwas heraus und du scheust davor zurück, dann bleib mal kurz stehen und geh mal langsam wieder einen Schritt darauf zu. Vielleicht ist das ein Punkt, den Gott bei dir ins Gedächtnis rufen möchte. Ich weiß nicht, wo du heute stehst. Ich weiß nicht, was so dein Punkt ist. Ob es einer von diesen Hindernissen ist, vor denen du stehst. Ob du getroffen wurdest durch den Punkt Beziehung. Ob du ganz schnell dabei bist, hey, ich tue was für Gott, aber deine Beziehung zu Gott, die ist vielleicht erkaltet oder ist so ein bisschen eingeschlafen. Oder du merkst, hey, ich suche voll nach meiner Berufung und siehst so, es gibt da noch andere Schichten, so was für alle Menschen gilt, die ich voll übersprungen habe, wo ich eigentlich gar nicht weiter suchen muss, sondern was da ist. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du heute stehst, aber mein Gebet ist, und daran will ich euch zum Abschluss anleiten, dass du einen Schritt weiterkommst. Lern im Hintergrund Musik hören und ich möchte einfach für verschiedene Leute, für verschiedene Gruppen beten. Ich habe so ein paar Situationen auf dem Herzen, ein paar Situationen im Kopf, für die ich einfach beten möchte. Und wenn du das bist, dann stimm einfach innerlich in so ein Gebet mit ein und stell dich vor Gott und sag, ja Gott, das bin ich. An der Stelle, da hast du mich getroffen, an der Stelle möchte ich gern weitergehen. Mein Anliegen ist, das Berufung finden, die Berufung im Leben zu finden, dass das keine endlose Sucherei ist. Denn das ist es häufig nicht. Berufung startet mit dem ersten Schritt und vielleicht lebst du schon drin und es erfolgt irgendwann mal noch so eine Spezialisierung, eine genauere Richtung. Aber ich möchte dich einfach einladen, mit aufzustehen. Ich möchte beten.